Ja, Vater im Himmel, danke vielmals, dass du so ein grosser und mächtiger Herrscher bist. Danke, dass wir mit dir zujuchzen, dich ehren, dich preisen. Du bist unbeschreiblich gut. Danke vielmals. Amen. Ich möchte aber noch etwas sagen, bevor ich zur Predigt komme. Ich durfte die Frau Marcia Armbruster durch die Räume führen. Sie ist die Witwe vom Herrn Armbruster, der die Fensterfabrik gehört hat. Sie ist Südamerikanerin, kommt von Brasilien. Und ich möchte euch das vorlesen, was sie mir hier mitgegeben hat. Sie hat ein Foto mitgegeben, wer das möchte anschauen. Der Herr ist treu, hat sie beschrieben. Wir beteten um einen Platz in Ephretikon, wo wir das Wort Gottes als Kleingruppe teilen konnten. Durch die Offenbarung des Herrn war dieser Ort Vogelsangstraße 9, also wo wir heute sind, dieser Ort schien mir unmöglich, da war kein Platz, der dafür geeignet war, für Versammlungen dieser Art. Es war eine Fabrik voller Holz und Maschinen und für diesen Zustand wusste ich nicht, ob mein Ehemann Pascal Armbruster das akzeptieren würde, wenn wir uns hier treffen würden. Der Herr sagte mir, dieser Ort gehört mir und er wird es zu einem Ort des Gebetes und der Anbetung machen. Zu der Zeit habe ich es nicht verstanden, aber ich habe es geglaubt. Am Donnerstag, 18. März 2004, trafen wir uns als Kleingruppe in der Fabrikküche, ich kann den Ort unten anschauen, jeden Dienstag und machten auch am Donnerstag und manchmal auch am Donnerstag, um den Herrn zu loben und zu ehren und sein Wort zu studieren. Am Ende jeder Versammlung haben wir Gott noch gedankt und gefeiert für die Zelle in diesem Ort. Ende 2012, von einer großen Gruppe, die wir waren, waren plötzlich nur noch mein Mann, meine zwei Kinder und ich übrig. Ich konnte nichts verstehen. Alle Brüder und Schwestern hatten einen Grund, zu anderen Zellen zu gehen. Aber wir waren immer noch da. Im Dezember 2013 beschlossen mein Mann und ich, den Ort definitiv als Cellula zu schließen. Am 29. Dezember ist mein Ehemann Pascal Armbruster unerwartet verstorben. Voller Traurigkeit und Schmerz ging ich in die Fabrik. Dort weinte ich und sagte, Herr, wir werden hier nie mehr unsere Zelle haben. Pascal ist gestorben und dieser Ort muss verkauft werden. Ich weiß nicht wer. In diesem Moment erinnere ich mich an den Anfang, aber ich habe es immer noch nicht verstanden, bis ich eine E-Mail erhielt, in der über zukünftige Käufer informiert wurden. Dieser Ort, die Fensterfabrik, gehört mir und er wird es zu einem Ort des Gebetes und der Anbetung machen. Dann habe ich verstanden. Mein Herz ist nicht mehr traurig und wir wissen, dass mein Mann Pascal Armbruster im Himmel viel Freude hat. Psalm 30, Vers 11 und 12, Frau Marcia Armbruster und ihre zwei Kinder. Ja, Vater im Himmel, ich kriege Hühnerhaut, wenn ich das lese. Ich staune, wie du durch eine Offenbarung ihnen vor Jahren, vor bald Jahrzehnten, gezeigt hast, dass das der Ort ist. Ein Ort, wo soll Anbetung stattfinden, dein Wort verkündet werden. Ich möchte dich bitten für Frau Armbruster, dass du sie weiterhin auch tröstest und trägst über den Verlust von ihrem Mann und auch die Kinder von ihnen. Möchtest du sie trösten und stärken und dass sie den Weg mit dir ganz klar gehen dürfen. Danke hast du das werten lassen, was wir heute sehen. Es soll zu deiner Ehre Frucht bringen und dienen. Danke für die Möglichkeiten. Amen. Wenn wir über das Leben nach dem Tod reden, dann reden wir oft, jetzt darfst du mir die nächste Folie einblenden, reden wir oft von Himmel und Hölle. Das sind so die klassischen Begriffe, so ganz einfach reden wir über Himmel und Hölle. Aber wenn wir die Bibel genauer anschauen, stellen wir fest, dass es verschiedene Begriffe gibt für das, was nach unserem Tod kommt. Und darum wollen wir uns heute, das ist ein bisschen eine technische Predigt, das ist nicht so alltagsrelevant, sage ich, aber gibt es halt manchmal auch, über verschiedene Bereiche von Himmel und Hölle unterhalten und anschauen. Dabei finden wir in der Bibel keine systematische Lehre, sondern einfach einzelne Aussagen, einzelne Bibelstellen, wo wir genauer anschauen und untersuchen müssen. Wir könnten sagen, wir machen heute einen Blick durch ein Schlüsselloch in die unsichtbare Welt. Und wenn ihr schon mal als Kind vielleicht durch ein Schlüsselloch geschaut habt, was die Eltern im Wohnzimmer machen oder so, dann habt ihr vielleicht nur so einen Ausschnitt gesehen, oder? Man sieht ja nicht das ganze Wohnzimmer. Vielleicht haben die Eltern Fernsehen geschaut und die haben nur die Eltern gesehen und sie haben gelacht und die haben gedacht, was ist echt schon auf dem Fernsehen? Warum lachen die? Und also eigentlich geht es uns, wenn wir in die unsichtbare Welt schauen. Wir sehen einen Ausschnitt, wir sehen einen Teil von der Realität in der unsichtbaren Welt. Ich habe das vor zwei Wochen schon ein bisschen angeschnitten, was ist die Grundlage auf dem, wo wir den Blick in die unsichtbare Welt machen. Und ich sage das gerne nochmal ein bisschen ausführlicher, weil es ist ganz wichtig. Ich verzichte auf Informationen aus östlichen Religionen. Dort glaubt man zum Beispiel an die sogenannte Reinkarnation. Also man stirbt und wird dann wiedergeboren in die Welt hinein. Vielleicht als Blümchen, vielleicht als Tier, vielleicht als Mensch, je nachdem, wie dein Karma war. Also wie du gelebt hast auf dieser Erde. Nun, die Bibel sagt, dass im Mensch gesetzt ist, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht und er kommt nicht ein zweites Mal auf die Erde. Also das hilft nicht weiter. Ich verzichte auf Informationen aus dem Spiritismus. Beispiel Totenbeschwörung. Gewisse den Tote aus dem Jenseits zurückholen, stellen ihnen Fragen, kriegen von dem her einen Blick ins Jenseits. Die Frage ist nur, ist der Blick verlässlich? Weil ich glaube, dass nicht wirklich die Toten zurückkommen, sondern es sind Dämonen, die sich als die Toten ausgeben. Und auf Dämonen möchte ich meine Erkenntnis nicht aufbauen. Ich verzichte bewusst auf Informationen von sogenannten Nahtoderfahrungen. Das führe ich ein bisschen länger aus, weil ich weiss, das ist heute modern. Ich bin überzeugt, dass die Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, an der Kante gewesen sind vom Leben und Tod, aber sie sind nicht wirklich in der Ewigkeit gewesen. Ihr Hirn ist mit Sauerstoff versorgt worden in der Regel, sonst wäre das abgestorben. Und sie erleben in einer Nahtoderfahrung eine Extremsituation, aber nicht Himmel oder Hölle. Es ist ja interessant, in der Bibel haben wir ja Menschen, die tatsächlich tot gewesen sind. Ich erinnere zum Beispiel an Lazarus, der ist 3 Tage im Grab gelegen und Jesus hat ihn aus dem Grab rausgeholt. Und was hat uns der Lazarus vom Jenseits erzählt? Was hat die Bibel uns aufgeschrieben vom Jenseits, wo der Lazarus erlebt hat, wo wirklich im Tod war? Nichts, gar nichts. Dann wissen wir von Paulus, 1. Korinther 12, dass er in den 3. Himmel entrückt worden ist. 1. Himmel, 2. Himmel, 3. Himmel, bin ich schon überfordert. Was hat uns der Paulus mitgeteilt aus dem 3. Himmel? Er hörte unaussprechliche Worte. Und was er gesehen hat? Nada, nichts, gar nicht. Kein Sterbenswörtchen. Und dann haben wir Lukas 16 zusammen schon angeschaut. Ich lese ein paar Verse davon vorne mal. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Mein Vater Abraham wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihnen, Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Jesus sagt, Quelle vom Glauben ist der Mose und die Propheten. Das ist die Bibel, das Alte Testament. Die Schriften gehören dazu. Also der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes. Das finden wir dann im Neuen Testament so ausgesagt. Und nicht, wenn Tote zurückkommen und uns irgendetwas erzählen von Tunnel- und Lichterfahrungen oder von schrecklichen Fratzen oder was auch immer. Die Bibel ist die Quelle vom Lesen. Und darum leset bitte die Bibel. Ich könnte schon auch Bücher von Nahtoderfahrungen lesen. Das ist interessant. Aber das nährt nicht unseren Glauben. Lesen wir die Bibel. Und darum möchte ich mit euch jetzt ins Alte Testament einsteigen. Im Alten Testament ist das, was wir über Himmel und Hölle erfahren, eher unklar. Das Wort Himmel finden wir 420 Mal im Alten Testament. Das Wort ist Shamayim, auf Hebräisch, und bezeichnet auf die einen Seite den sichtbaren Himmel und gleichzeitig der unsichtbare Himmel dort, wo Gott ist. Ich habe das probiert aufzuzeigen. Wir haben hier die Welt, das ist der sichtbare Bereich. Wir haben hier den unsichtbaren Bereich vom Himmel und das wird der Bereich sein dann von der Finsternis. Also Himmel, Englisch hat das sehr gut unterteilt. Sky, das ist der sichtbare Bereich. Und auf der unsichtbaren Seite ist auch Himmel. Heaven auf Englisch. Der unsichtbare Bereich. Und jetzt im Hebräischen Shamayim ist es beides, ist das Gleiche. Also es kommt vom Kontext darauf an, redet er über den sichtbaren oder unsichtbaren Bereich, wenn Gott uns etwas offenbart über den Himmel. Der Himmel gehört zum Bereich des Geschaffenen, hat ein Anfang und ein Ende. Nach Jesaja 56, Vers 17 sagt Gott, dass er einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Er sagt schon im Alten Testament in Jesaja, alles mache ich neu, einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Also die Bereiche, die werden einmal vergehen. Das ist schon im Alten Testament angekündigt. Dann gibt es noch das Wort Rikia, das ist das Firmament, das ist auch der sichtbare Bereich. Und dann kommen wir bereits zur anderen Seite. Im Alten Testament gibt es das Wort Sheol. Und Sheol steht für Grab oder Totenreich. Nun, im Neuen Testament gibt es da einen Begriff, der zu dem steht, Hades. Das schauen wir dann später noch ein bisschen an. Also auch hier wieder, je nach Kontext kann das einfach das Grab bedeuten oder das Totenreich. Und das Totenreich ist der Aufenthaltsort der verstorbenen, ungläubigen Menschen. Es ist der Ort, wo man von Gott getrennt ist. Er wird noch nicht als Ort der Qual beschrieben, aber von Gott getrennt sein ist die eigentliche Qual. Das haben wir in früheren Predigten schon zusammen angeschaut. Und mit zunehmender Offenbarung wird deutlich, dass im Sheol die Menschen sind, die nicht an Gott geglaubt haben. Und ich könnte das nachlesen im Büchlein, das wir verteilt haben. Und in den Psalmen und in Jesaja und in Daniel beginnt bereits die Hoffnung, dass die Gläubigen mal werden auferstehen. Das ist interessant. Das kommt ganz wenig vor im Alten Testament, aber schon dort kommt die Hoffnung vor, dass die Gläubigen einmal werden auferstehen. Das mal so ganz kurz zusammengefasst, was das Alte Testament uns über Himmel und Hölle zeigt. Wobei das eben eigentlich noch nicht der wirkliche Himmel und noch nicht die wirkliche Hölle ist. Das sind Vorstufen. Das werden wir jetzt dann noch weiter sehen. Gehen wir ins Neue Testament. Im Neuen Testament finden wir den Brief Uranus. Und der bezeichnet wieder beide Sachen. Der sichtbare Himmel, Uranus, und die unsichtbare Welt, das, was für uns verborgen ist, auch Uranus. 272 Mal kommt es im Neuen Testament vor. Und interessant ist, dass Gott regiert in der unsichtbaren Welt und unaufhörlich gelobt wird dort. Und wir kriegen an einzelnen Stellen so einen Einblick in den Himmel. Und ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus der Apostelgeschichte, die finde ich ganz bemerkenswert. Dort wird der Stephanus gesteinigt. Und dann macht er etwas ganz Interessantes. Apostelgeschichte 7, 56, also 55 und 56. Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel empor. Also der sichtbare Himmel hat er raufgeschaut. Dann heißt es aber weiter, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Der Himmel ist aufgegangen und die unsichtbare Welt ist für den Stephanus sichtbar geworden. Ich bin überzeugt, die anderen haben auch in den Himmel hochgeschaut, aber sie haben nichts gesehen. Der Stephanus hat das gesehen. Und was sieht er? Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Was ich da so bemerkenswert finde, ist, dass Jesus, wo der Stephanus gesteinigt wird, seinen Thron verlässt und aufsteht. Es kümmert Jesus, wenn es seinem Kind, im Stephanus, schlecht geht. Und ich finde das etwas Gewaltiges. Wenn du leidest, wenn du in schwierigen Situationen bist, ist das Jesus nicht gleich. Er kümmert sich. Es kümmert ihn. Er steht auf. Ich finde es gewaltig, dass wir einen Gott haben, der aufsteht, wenn wir in Nöte sind und in Schwierigkeiten. Letztens hat jemand gesagt, in einer Gemeinde hat es immer 30% von Menschen, die leiden. Ich glaube, das ist so. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Menschen, die leiden, die Schweres durchmachen, die schwierig sind. Jesus kümmert es. Es ist ihm nicht gleich, wie es dir geht. Nun, der Himmel ist der Ausgangspunkt von Gottes Eingreifen durch Gericht, durch Gnade. In Römer 1,18 heißt, dass Gottes Zorn sich vom Himmel her offenbaren wird. Aus dieser unsichtbaren Welt. Dann finden wir einen weiteren Begriff. Paradeios im Neuen Testament, also Paradies, das kommt nur dreimal vor. Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 23, Vers 43, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das sagt Jesus zu einem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt worden ist. Und ich gehe von dem her davon aus, dass Paradies, also Paradeios, Uranus, Himmel, das Gleiche ist. Es geht einfach um die unsichtbare Welt. Und doch scheint das nicht schon der endgültige Himmel zu sein oder die endgültige Hölle. Weil in 2. Petrus 3, Vers 13 lesen wir, dass Gott nochmal einen neuen Himmel, und das haben wir im Jesaja schon gelesen, und eine neue Erde machen wird. Also das, was wir hier sehen bis jetzt, ist nicht das Letzte. Jetzt für die Unterwelt finden wir in der Bibel Hades zum Beispiel. Hades ist das gleiche wie Sheol im Alten Testament, Grab oder Totenreich. Ganz selten bedeutet es Grab, in der Regel bedeutet es Totenreich. Ich möchte aus der Offenbarung Kapitel 20 vorlesen, Vers 15 bis 20. Jetzt müsste ich es noch finden. Entschuldigung, 12 bis 15, darum finde ich es nicht. Das hat gar keinen 20. Vers. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es geht ums Endgericht. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich, das ist eben der Hades, gab ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Interessant sind die Begriffe Fürsee und zweiter Tod. Der Tod und das Totenreich, also der Sheol, der Hades, werden in Fürsee geworfen, in den zweiten Tod. Und das ist eigentlich das, was wir so allgemein als Hölle bezeichnen. Das endgültig Letzte werden als Fürsee und zweiter Tod bezeichnet. Aufgrund von Lukas 16, wo wir schon mal gelesen haben, wissen wir bereits, dass das Totenreich Hades ein Ort der Qual ist. Es heisst dort, Vers 23, im Totenreich Hades litt der Reiche große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Und jetzt gibt es noch ein Wort in der Bibel, wo 12-mal vorkommt, Gehenna. Und Gehenna beschreibt genau die Hölle. Der Fürsee, der zweite Tod. Also wir sehen, es gibt unterschiedliche Begriffe und unterschiedliche Aufenthaltsorte. Und Gehenna ist der letzte Aufenthaltsort vom Teufel, vom Satan, von seinen Engeln und von allen ungläubigen Menschen. So wird das beschrieben. Eine interessante Sache, das Wort Gehenna leitet sich vom Hinnomtal ab. Das Hinnomtal ist ein Tal, das westlich von Jerusalem liegt. Und in der Zeit von König Ahas, sind dort Kinder im Götzen Moloch geopfert worden. Also da haben sie Kinder geopfert. Und als Josia König geworden ist, hat er geistliche Revolution in Gang gesetzt. Und er hat das Tal, wo die Kinder geopfert worden sind, als unreiner Ort erklärt und man hat eine Müllhalde daraus gemacht. Die Müllhalde wird beschrieben, sie ist übersät mit Abfall, mit Würmern, mit Maden, mit einem ständig dahinschwellenden Feuer. Und von dem leitet sich das Wort Gehenna ab. Warum macht das Gott? Warum braucht er das Wort? Ich glaube, um uns ein bisschen Ahnung zu geben, was für ein ekelerregender, grusiger und schrecklicher Ort die Hölle ist. Da willst du auf keinen Fall her. Nun, es gibt noch zwei andere Begriffe im Neuen Testament. Einer kommt 9-mal vor. Abgrund, Abyssos. Das scheint ein Ort zu sein, wo für eine spezielle Gruppe von Dämonen reserviert ist oder sie sind dort eingesperrt. In Offenbarung 9, Vers 1 bis 5 lesen wir, dass die mal für 5 Monate noch freigelassen werden. Und an dem Ort wird auch der Teufel im 1000-jährigen Reich eingesperrt. Das könnt ihr noch lesen in der Bibel. Und dann gibt es noch einen Ort, finsterer Abgrund, Tartaro. Der kommt nur einmal in der Bibel vor, der Ausdruck. Und darum lesen wir jetzt zusammen 2. Petrus 2, Vers 4. Dort heißt, Gott hat ja auch die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten, sondern hat sie in Fesseln gelegt und in den finstersten Abgrund der Unterwelt, Tartaro, geworfen, wo sie bis zum endgültigen Gericht in Gewahrsam gehalten werden. Also dort hat es Engel, die kommen nicht mehr frei. Jetzt vom Textzusammenhang, 2. Petrus 2, scheint das ein Ort zu sein, der für Engel reserviert worden ist, wo zur Zeit vom Noah gesündigt haben. Ich könnte das nachlesen in 1. Mose 6, heißt folgende. Zur Zeit vom Noah sind Engel, das heisst Gottes Söhne, runtergekommen auf die Welt und haben mit den Frauen Geschlechtsverkehr gehabt. Und aus dieser Vereinigung sind Riesen entstanden. Und wahrscheinlich sind die Engel dort in den finstersten Abgrund verbannt worden. Gut. Mit all diesen Informationen kriegen wir ein bisschen ein klares Bild. Und ich möchte das Bild jetzt noch fertig zeichnen. Wir sehen, es gibt einen unsichtbaren Himmel mit diesen Begriffen. Eine sichtbare Welt, wo zum Teil die gleichen Begriffe sind. Und es gibt eine unsichtbare Welt, die getrennt ist von diesem Bereich. Und jetzt, oh, das ist schnell gegangen, und jetzt geht das weiter. Wenn Jesus kommt und Gericht haltet, dann wird der sichtbare Himmel, die sichtbare Welt, auch der unsichtbare Himmel vergehen und Gott wird alles neu machen. Und darum haben wir hier noch andere Begriffe. Hölle, Gehenna, von dem habe ich erzählt, Gehenna. Die endgültige Hölle. Zwischen ihnen ist die weiße Linie, das soll ein Graben darstellen, eine Trennung. Und es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, Kainos, Uranos, Kainos heisst neu, Uranos, Himmel und neue Erde, Kainos, G. Ich glaube, wir können mit dem Wissen einige vielleicht falsche Bilder aus dem Mittelalter über Bord werfen. Ich glaube auch, wir können, wenn wir an Jesus glauben, getrost sterben. Und uns freuen auf das, was kommt. Zuerst zusammen sein mit Gott in der unsichtbaren Welt. Ich zeige das nochmal rasch. Hier hin. Und wenn das letzte Gericht vorbei sein wird, im Himmel, in der Ewigkeit, mit Gott zusammen. Ich weiss, das ist eine schwarz-weisse Predigt. Oh, das ist mir zu weit gegangen. Das ist ja gleich. Das ist ein bisschen schwarz-weiss, oder, die Predigt? Aber das lässt sich auch nicht anders beschreiben. Die Bibel ist hier einfach schwarz-weiss. Ich finde keine Graustiche, Grauzonen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und wer aufpasst hat in der letzten Predigt, der weiß, beim Vater sein ist gleichbedeutend wie im Himmel sein. Um das geht es. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer vom ganzen Universum. Mit all dem, was er gemacht hat. Also, in den Himmel kommt man nur durch mich, sagt Jesus. Ich weiß nicht, wo du hergehst. Aber ich möchte dich einladen. Komm mit in den Himmel. Etwas Besseres gibt es nicht. Und ich lade dich ein, wenn du zu ihm Fragen hast, sprich mich doch nach dem Gottesdienst an. Ich werde an der Tür sein, verabschieden. Komm mit in den Himmel. Das ist die entscheidende Frage auf dieser Welt. Und wir können das hier auf dieser Erde festmachen. Ich möchte einladen, jetzt zum Beten. Wir sind in einer Kirche, da kann man zusammen beten. Und ich lade ein, beten wir doch für unsere Verwandten, Bekannten, Nachbarn, Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Nehmen wir uns doch eine Zeit vom Gebet für unsere Angehörigen, Verwandten und Bekannten. Danke. Ich werde das nur mit einem Gebet abschließen. Vater im Himmel, ich danke dir für all die Gebete, die gesprochen worden sind. Ich danke dir, dass du Gebet hörst, erhörst und handeln wirst. Nach deinem guten Willen. Danke vielmals. Amen.